Ja, ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Simone hat mich schon vorgestellt, vielen Dank. Genau, ich bin Pfarrer in Nagold der Evangelischen Kirche und ich finde es super, dass wir immer mal wieder auch uns austauschen, auch diejenigen, die predigen. Ich habe meinem Kollegen gesagt, der für unseren Abendgottesdienst zuständig ist, er soll hier auch mal fragen. Ich weiß nicht, ob er es inzwischen gemacht hat. Genau, also ich freue mich, hier zu sein. Meine Frau und unsere Kinder sind auch da. Wir wohnen bei der Stadtkirche in so einem von außen nicht ganz so schönen Haus. Wir haben einen großen Balkon und von unserem Balkon, da kann man schön so alles beobachten. Komisch vor, weil manchmal, weil man will auch nicht so gaffen. Aber manches beobachtet man doch. Meine Frau hat vor kurzem beobachtet, da hat ein Mädchen gewartet vor einem Haus und ihre Freundin, wahrscheinlich auf ihre Freundin auf dem Weg zur Schule. Und tatsächlich kam dann die Freundin aus dem Haus raus mit dem Handy so. Und das Mädchen war da ungefähr und dann sind die auch losgelaufen, ohne irgendwie sich zu begrüßen oder so, sondern die haben einfach so, sind sie. Und ich dachte so, als ich das gehört habe, wie schade, wenn Menschen zwar nebeneinander hergehen, aber nicht miteinander unterwegs sind. Wir machen es anders. Jetzt fällt mir gerade ein, gibt es auch einen Drücker für mich? Dann mache ich mich mal kurz auf den Weg. Also wir machen uns jetzt auch auf den Weg in die Schule der Nächstenliebe, aber wir packen dabei unsere Handys weg, damit wir miteinander reden können. Und während wir so auf dem Weg in die Schule sind, pflegen wir unsere Beziehung. Und wenn man Beziehung pflegt, dann redet man natürlich miteinander. Was sind eure wichtigsten Menschen in eurem Leben? Wir nehmen uns so mal 30 Sekunden Zeit, tauscht euch da mal kurz zu aus. Es gibt eine Studie, die untersucht seit 1938 die Lebenswege von Hunderten von Menschen. Das machen Forscher der Harvard University und die untersuchen diese Lebenswege. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, da sind Harvard-Studenten dabei, da sind aber auch Leute aus der Arbeitsklasse dabei und die wollten herausfinden damals, was macht eigentlich ein Leben gut? Wie sieht ein gutes Leben aus? Und das Ergebnis lässt sich in einem einzigen Satz zusammenfassen. Gute Beziehungen machen glücklicher und gesünder. Wer gute Beziehungen hat, ist glücklicher und lebt länger. Nicht Reichtum, nicht Ruhm, nicht Erfolg, sondern Menschen, die einige wenige gute und verlässliche Menschen an ihrer Seite haben, Menschen, mit denen sie in einer guten Beziehung sind, die sind glücklicher, gesünder und leben länger. Menschen, die wissen, da ist jemand da, der mich trägt, wenn es mir schlecht geht. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir genau das. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Von Anfang an sind wir Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten, ermutigen, korrigieren, auffangen und tragen. In Beziehung sein gehört zum Wesen des Menschen. Und von tragenden Beziehungen, da spricht auch das Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Da ist ein Mann, der ist gelähmt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er ist darauf angewiesen, dass andere ihn tragen. Und zum Glück hat er Freunde, die um ihn wissen, die um sein Leid wissen und die hören, da ist einer in der Nähe, der kann unserem Freund vielleicht helfen. Jesus. Und deswegen sind sie entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und so machen sie sich auf den Weg. Sie laufen mit ihm durch die Straßen. Also er liegt auf so einer Matte und gehen zu dem Haus, wo Jesus predigt. Und als sie dann feststellen, dass sie wegen der Menschenmenge nicht in das Haus reinkommen, dann müssen sie kreativ werden. Sie überlegen sich, was machen wir jetzt? Und sie gehen mit dem Freund, mit dem gelähmten Freund aufs Dach. Sie graben das Dach auf. Also da steht wörtlich graben, weil früher waren die Hölzer so kreuz und quer übereinander gelegt, diese Balken. Und das wurde dann mit Lehm zusammen geklebt. Und deswegen graben die da richtig auf. Sie juckt es überhaupt nicht, dass sie da fremdes Eigentum kaputt machen, denn sie haben nur ein Ziel, sie wollen ihren Freund zu Jesus bringen. Kennen Sie das? Kennt ihr das? Dass ihr irgendwas so unbedingt wollt, dass ihr euch davon nicht aufhalten lasst. Wann war es das letzte Mal so, dass ihr irgendwas so unbedingt wolltet, dass ihr euch davon nicht abhalten gelassen habt? Wir sind ja noch auf dem Schulweg, können uns also noch mal unterhalten. Wann wollten Sie das letzte Mal etwas so unbedingt, dass Sie sich von nichts abhalten ließen? Also ich erinnere mich noch, als ich frisch verliebt war, da war mir alles andere egal. Wir haben, meine Frau und ich, damals noch eben nicht Frau, sondern junge Frau, die ich spannend fand. Wir haben in einem Studienhaus gewohnt und dann, weiß nicht, wenn dann irgendeine Veranstaltung war und dann habe ich immer so die Tür aufgehalten für die Leute, bis meine Frau kam und dann war es mir alles egal, dann bin ich hier hinterher. Das war so ein Punkt, wo ich unbedingt etwas wollte. Manche kennen das vielleicht aus dem Beruf, ich will unbedingt eine Stelle oder ich will unbedingt Arzt werden oder so oder Medizin studieren und ich pauke in der Schule so hart, dass ich einfach einen richtig guten Durchschnitt bekomme, um das studieren zu können. Etwas unbedingt wollen, genau darum geht es in dieser Geschichte. Diese Haltung wird in dieser Geschichte als Glaube bezeichnet. Markus sagt nicht, Jesus sah eine Krankheit. Und daraufhin sprach er mit diesem Gelähmten, sondern er sagt, Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, also der Glaube der Freunde, und daraufhin spricht er mit dem Gelähmten. Glaube begegnet hier als ein Vertrauen, das überzeugt ist von etwas, ein Vertrauen, das sich nicht entmutigen lässt, als eine feste Überzeugung, es lohnt sich, alles daran zu setzen, unseren Freund zu Jesus zu bringen. Dieser Glaube, der bleibt nicht bei irgendwelchen schönen Gedanken stehen, sondern er wird aktiv. Er packt an, er übernimmt Verantwortung, er riskiert was. So ein Glaube, der so eine Kraft hat, der kann Wirklichkeit verändern. Aber an dieser Stelle drängt sich vielleicht die Frage auf, woher bekommt unser Glaube eigentlich so eine Kraft? Woher bekommt unser Glaube die Kraft, für andere da zu sein? Woher nimmst du die Kraft, für deine Mitmenschen da zu sein? Nochmal, wir sind immer noch auf dem Schulweg, nochmal ein paar Sekunden zum gemeinsamen Überlegen. Wer Kinder hat, der weiß, dafür braucht es jetzt nicht nur übernatürliche Kräfte, sondern er braucht erstmal einfach auch Schlaf. Und wenn der Schlaf fehlt, dann oder so um 2 Uhr, 3 Uhr nachts, dann ist so diese Kraft zur Nächstenliebe, auch für die eigenen Kinder, kommt die schnell mal an die Grenze. Also es gibt ganz normale Dinge wie Schlaf, die wir brauchen, um offen zu sein für andere, sonst kämpfen wir uns einfach nur durch den Tag. Aber es gibt auch noch was anderes. An der Stelle möchte ich einen wichtigen reformatorischen Gedanken einspielen. Wir waren vor kurzem auf dem Pfarrkonvent. Pfarrkonvent heißt, alle Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Kirchenbezirk Kalf-Nagold, die gehen irgendwo hin, hören sich Vorträge an und trinken abends zusammen Wein. Und dieser Pfarrkonvent hatte das Thema Luther heute und ich dachte so, langweilig, habe ich mich im Studium echt genug mit beschäftigt, was gibt es da noch Neues? Aber es wurden nochmal so ein paar Gedanken auf den Punkt gebracht, die ich irgendwie dann wichtig fand. Und einer ist folgender. Luther ist überzeugt, Nächstenliebe entsteht nicht da, wo wir uns besonders anstrengen. Wo wir uns besonders anstrengen, da verkrampfen wir einfach nur. Sondern der Mensch bekommt dann ein Auge für seine Mitmenschen, wenn er aufhört, ständig nur sich selbst zu sehen. Die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus heißt, du musst dich nicht selbst retten, du kannst es auch gar nicht. Du musst dir Gottes Liebe nicht verdienen, du musst nicht ständig beweisen, dass du schön bist, wertvoll, attraktiv, erfolgreich. Du bist geliebt mehr als du ahnst. Jesus ist für dich da, gerade dann, wenn du dich ganz alleine fühlst. Jesus hat sich für dich hingegeben, um dir ein neues Leben zu schenken. Dein Seelenheil ist nicht dein Problem, sondern darum kümmert er sich. Und wer das glaubt, wer darauf vertraut, dass Gott sich um mein Seelenheil kümmert, der wird frei. Frei von der ständigen Sorge um sich selbst. Frei von der Angst, zu kurz zu kommen. Denn Gott hat genug Gnade, genug Liebe für mich. Frei von dem Zwang, immer nur an mich selber zu denken. Aber nicht nur frei von etwas, sondern auch frei für etwas. Frei für die Liebe zu meinen Mitmenschen. Frei dafür anzupacken. Frei dafür Verantwortung zu übernehmen. Frei dafür Lasten von anderen mitzutragen. Gerade weil ich vor Gott nichts leisten muss, kann ich mich den Menschen zuwenden. Weil sich Gott um mich sorgt, deswegen kann ich mich um andere sorgen. Sünde, um das mal mit traditionellen Begriffen zu sagen, Sünde würde dann, übrigens auch ein Bild von Luther, würde dann heißen, ich bin in mich selber verkrümmt. Ich kann, wenn ich so bin, nur mich selber sehen. Ich kann nicht irgendwie meinen Mitmenschen sehen oder gar Gott. Ich bin nur auf mich selber fixiert. Ja, wie der Gelähmte kann ich mich nicht aufrichten. Und das Wunder ist dann, wenn Jesus mir wie dem Gelähmten Vergebung zuspricht und mich wie den Gelähmten aufrichtet. Und wenn ich aufgerichtet bin, dann kann ich wieder meine Mitmenschen sehen. Und dann kann ich wieder Gott anbeten. Dann ist diese Beziehungsstörung zwischen Gott und mir und zwischen meinen Mitmenschen und mir geheilt. Für andere und dann kann ich andere tragen. Dann habe ich die Kraft, andere zu tragen, so wie die vier Freunde. Für andere da zu sein, ist aber nicht nur eine Option des christlichen Glaubens, nicht nur ein Sahnehäubchen oben auf der Torte von einem guten christlichen Leben. Nein, als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, sagt er, Gott lieben und den Mitmenschen lieben. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ja, in diesen beiden Geboten sind alle anderen Gebote zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Und Paulus formuliert es in seinem Brief an die Korinther in Kapitel 13 noch radikaler. Er sagt, ohne die Liebe ist alles nichts. Du kannst noch so einen tollen Glauben haben, einen Glaube, der Berge versetzt. Du kannst noch so toll verschiedene Sprachen haben. Du kannst weise sein, du kannst ein perfektes Glaubenssystem haben. Aber wenn du die Liebe nicht hast, ist alles wertlos. Ich versuche es mal mit einem aktuellen Beispiel zu sagen. Ihr habt sicher mitbekommen, Folarin Balogun, amerikanischer Nationalspieler, hat vor dem Spiel gegen Belgien einen Anruf bekommen, beziehungsweise die FIFA hat irgendwie dann, ich weiß nicht, er hat keinen Anruf bekommen, jemand anders hat einen Anruf bekommen, Infantino, so rum. Infantino hat einen Anruf von Trump bekommen, weil Trump fand es unfair, dass Folarin Balogun eine rote Karte bekommen hat. Und jetzt ist es halt der Regel nach so, wenn du eine rote Karte kriegst, egal was passiert ist, du musst mindestens ein Spiel aussetzen. Und wenn Trump anruft, dann, wenn Trump anruft, dann macht Infantino alles, was er sagt und zumindest sagen das, die FIFA bestreitet es, aber zumindest scheint es so zu sein, dann macht er, was er sagt. Und er nimmt die Sperre weg und Follorin Balagun kann spielen. Wenn wir oder wenn irgendeine Organisation nicht oder ihre eigenen Regeln einfach missachtet, dann wird sie unglaubwürdig. Und ich glaube, ganz Ähnliches ist es eben auch mit uns Christen. Wenn wir Christen sowas wie die Nächstenliebe, das einfach ein super zentrales Gebot ist, missachten, dann werden wir unglaubwürdig. Die Liebe ist nicht einfach nur wichtig, sondern sie ist zentral im christlichen Glauben. Und deshalb brauchen wir eine Schule der Nächstenliebe. Eine Schule der Nächstenliebe, in der wir das einüben. In jeder Schule gibt es verschiedene Räume, also einen Bioraum, einen Physikraum, einen Klassenraum und so weiter. Und ich möchte euch jetzt mal so zwei Schulräume der Schule der Nächstenliebe vorstellen und danach gehen wir noch zusammen auf den Pausenhof dieser Schule. Der erste Klassenraum in dieser Schule ist die Familie. Nochmal Martin Luther, er hat einmal gesagt, die Familie, die ist das eigentliche Kloster, die Kirche, ja sogar das Paradies. Das klingt ein bisschen überraschend. Denn ich weiß nicht, wie es in euren Familien ist, aber manchmal zumindest fühlt es sich da nicht wie ein Paradies an. Da wird gestritten, da wird geweint, da geht man sich gegenseitig auf die Nerven. Aber ich glaube, genau darin liegt der Punkt. Denn Nächstenliebe bewährt sich nicht zuerst in außergewöhnlichen Situationen, sondern im Alltag. Nicht gegenüber den Menschen, die weit weg sind, sondern gegenüber dem Menschen, der mit mir morgens am Frühstückstisch sitzt und seinen Kaffee trinkt. Ich glaube, es ist leicht, gegenüber Menschen freundlich zu sein, liebevoll zu sein, die ich einmal in der Woche sehe. Aber der, mit dem ich abends Tag für Tag zusammen bin, da ist es manchmal viel herausfordernder. Und deswegen, gerade deswegen, ist die Familie eine Schule der Nächstenliebe. Hier lernen wir Geduld, hier lernen wir Vergebung, hier lernen wir Verantwortung füreinander zu übernehmen. Hier lernen wir, dass Beziehungen nicht davon leben, dass alles perfekt läuft, sondern davon, dass Menschen sich trotz ihrer Fehler wieder neu begegnen, neuen Anfang schenken, treu bleiben. Und gleichzeitig wissen wir, nicht jeder hat eine Familie. Nicht jeder hat eine Familie, die trägt, manche vermissen solche Beziehungen. Manche haben in ihrer Familie Verletzungen erlebt. Und deswegen darf die Schule der Nächstenliebe nicht bei der Familie stehen bleiben. Es braucht noch andere Klassenräume. Gott stellt uns Christinnen und Christen nicht noch in eine andere Gemeinschaft, nämlich in seine Gemeinde. Dieser zweite Klassenraum, dieser Nächstenliebe, ist hier, mitten unter uns. Also da, wo wir jetzt sind. Wenn wir auf Jesus schauen, dann fällt auf, wie viel er in Beziehungen investiert hat. Er hat nicht nur einfach Großevents organisiert, wo er dann gepredigt hat, sondern er hat mit Menschen gegessen. Er hat mit Menschen diskutiert. Er hat Menschen begleitet, korrigiert und ermutigt. Er hat Menschen zusammengerufen. Kommt mit, folgt mir in meine Schule. Und seine Schule war nicht Montagmorgens bis Freitag mittags, 8 bis 1 Uhr, oder auch mal mit Mittagsschule, sondern sie war Tag und Nacht. Die waren durchs ganze Land unterwegs zusammen. Die haben sich, das war ganzheitlicher Unterricht. Ich will das jetzt nicht für uns etablieren, für unsere Schulen, aber bei Jesus war es eben so. Und manchmal stellen wir in unseren Kirchen vielleicht, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, vielleicht zu sehr die Predigt in den Mittelpunkt oder den, der da vorne steht. Aber eine Kirche, die nur Worte anbietet und keine Beziehungen, bietet nicht einmal das halbe Evangelium. Menschen hören nur selten auf jemanden, der nur zu ihnen spricht, von vorne. Aber ich glaube, Menschen hören auf Menschen, die mit ihnen in einer Beziehung sind. Vor 1-2 Wochen ist mir das irgendwie so aufgegangen. Ich gehe ab und zu mal zu dem Kick vom CVM und spiele da Fußball und bisher bin ich da eigentlich immer nur hingegangen, um mal abzuschalten und zu kicken und mal sonst nichts im Kopf zu haben. Und irgendwie an dem Abend habe ich gedacht, jetzt rede ich mal mit den Leuten. Da kommen nämlich nicht nur Leute vom CVM, sondern da kommen auch Leute, die so eine Straßenwärterausbildung machen und ein paar Flüchtlinge sind auch dabei. Und ich habe einfach mal mit dem Straßenwärter angefangen zu reden. Und er hat mir erzählt, wie das so ist in seinem Job. Und später habe ich dann noch mit dem einen Flüchtling aus Afghanistan geredet und er hat mir von seiner Flucht erzählt. Und die Stimmung im nächsten Spiel, also wir machen da immer so ein Turnier, wenn wir zu viele sind, war viel besser. Da war mehr Zusammenhalt da, da hat man sich plötzlich verstanden. Und ich weiß nicht, wie es mit den Jungs weitergeht. Aber ich glaube, Beziehungen schaffen einen Raum, in dem Glaube wachsen kann. Und deswegen brauchen wir, und das habt ihr sicherlich auch, neben dem Gottesdienst, wo wir alle zusammenkommen, auch kleinere Gruppen, Hauskreise, Gebetskreise, vielleicht eine Fahrradgruppe, die jede Woche einmal unterwegs ist und dabei irgendwie gute Zeit zusammen hat und Zeit zum Austausch. Und ich finde es spannend, dass wir in dieser Geschichte in Markus 2, von der ich vorhin erzählt habe, beides finden. Wir haben da diese große Menge, die sich trifft zum Zuhören. Ja, die kommen zu Jesus und wollen sein Wort hören. Und dann ist da auch die Kleingruppe, die vier Freunde mit dem fünften Freund. Und diese kleinen Gemeinschaften, sieht man an dieser Kleingruppe, die kennen sich, die wissen, was los ist, die können sich umeinander kümmern, sie können sich zu Jesus tragen, gegenseitig. Beides gehört zusammen. Der Gottesdienst erinnert uns daran, dass wir ein Teil einer größeren Gemeinschaft sind und unsere Kleingruppe hilft uns, einander konkret wahrzunehmen. Nächstenliebe braucht Nähe. Darin steckt nicht ein Anspruch, sondern auch ein Versprechen. Wenn ich in so einer Gruppe bin, in einer Gruppe, die mich sieht, dann werde ich aufgefangen. Wie gut ist es, wenn wir in Zeiten von Zweifel, von Krankheit Leute haben, die für uns da sind, die für uns beten, die uns zu Jesus tragen. Menschen, die uns auch dann noch nahe sind, wenn wir uns ganz alleine fühlen. Jetzt gibt es aber auch zwei Gefahren von solchen engen Gemeinschaften. Die eine ist, dass Nächstenliebe mit Sympathie verwechselt wird. Ich glaube, es gelingt uns in unseren Gemeinden ganz gut, wahrscheinlich die zu lieben, die uns lieben, die zu lieben, die so passen in unsere Gruppe, in unsere christliche Bubble, in unser Glaubenssystem. Aber wenn jemand nicht mehr konform ist, wenn er moralisch ein bisschen anders tickt, dann ist so eine Person ganz schnell draußen. Wenn ich entdecke, dass der Mensch, irgendein Mensch in meiner Kleingruppe, dass der mir unsympathisch ist, oder irgendwie ganz anders ist und sein Charakter so ganz schwierig ist für mich, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig im Hauskreis und oft verlassen solche Menschen dann den Hauskreis früher oder später. Das Problem ist, Nächstenliebe wird verwechselt mit Sympathie. Das ist eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass man Nächstenliebe auf die eigene Gruppe beschränkt, unbewusst oder bewusst. Wahrscheinlich habt ihr es auch mitbekommen, in Amerika gab es diese große Diskussion, ja, Nächstenliebe, Jesus hat keineswegs gesagt, die gilt für alle, sondern die gilt erstmal für meine Familie und so weiter, für mein Volk und für die anderen, weiß ich nicht. Aber auch in der Gemeinde kann das zum Problem werden, wenn wir eben nur noch auf uns fixiert sind und nicht mehr auf die, die nicht unter uns sind. Und ich finde, als erstes spürt man das in den Gebeten, die zum Beispiel auch im Gottesdienst gebetet werden. Haben diese Gebete vor allem den Inhalt, dass unsere Gemeinde wachsen soll, dass wir Jesus spüren? Oder geht es in den Gebeten auch um die Menschen in Nagold, die Not haben? Oder um den Frieden, wie auch immer? Da spürt man diese Haltung der Außenorientierung. Wir sind nicht nur für uns da und unsere Nächstenliebe gilt auch nicht nur uns, sondern auch denen da draußen. Deswegen die Frage, wie sieht Nächstenliebe außerhalb unserer vertrauten Beziehungen aus? Und damit gehen wir auf den Schulhof. Als ich in der Schule war, haben wir unseren Schulhof geteilt mit einer Sonderschule und mit einer Grundschule. Und da war genügend Potenzial für Konflikte. Und genau da wird es doch aber interessant. Denn die Nächstenliebe Jesu, die endet eben nicht bei den Menschen, die mir sympathisch sind. Sie endet nicht bei meiner Familie, nicht bei meinem Hauskreis, nicht bei den Menschen, die meinen Glauben teilen. Sondern es gibt täglich Menschen, die mir über den Weg laufen. Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler, Kameraden im Verein, die Kassiererin im Supermarkt. Vielleicht geht Nächstenliebe sogar noch weiter. Da ist der Mensch, der mein T-Shirt genäht hat. Eigentlich kenne ich ihn nicht und doch trage ich seine Arbeit auf meiner Haut. Welche Kleidung wir kaufen, welchen Kaffee wir trinken, auch welche Schokolade wir essen, hat auch was mit Nächstenliebe zu tun. Denn gerade in diesen Sektoren, da werden Menschen, die das produzieren, in vielen Teilen der Welt eben ausgenutzt, schlecht bezahlt oder teilweise auch gar nicht, gezwungen zu arbeiten. Nächstenliebe lässt sich auch das zu Herzen gehen. Wir leben in einem Netz von Beziehungen, das viel größer ist, als wir oft wahrnehmen. Nächstenliebe beginnt in den vertrauten Beziehungen, aber sie endet nicht da. Sie öffnet unsere Augen für die Menschen, die Gott uns tagtäglich in den Weg stellt. Ob das jetzt die Kassiererin im Supermarkt ist oder die Näherin von meinem Poloshemd. Gut, jetzt waren wir lange in der Schule. Schule ist aus, wir gehen nach Haus. Zurück in den Alltag, da treffen wir Familie, Freunde und Nachbarn. Wenn wir dann abends im Bett liegen, auf den Tag zurückschauen, dann merken wir vielleicht, hey, ich hatte echt einige Situationen, einige Gelegenheiten, meinen Mitmenschen zu lieben. Und ja, ich habe nicht jede Gelegenheit wahrgenommen. Da waren vielleicht sogar ein paar Worte und Gedanken dabei, die waren gar nicht so liebevoll. Und selbst da, wo ich geholfen habe, da waren meine Motive nicht immer rein. Manchmal ging es mir einfach auch darum, dass die anderen sehen, wie freundlich ich bin, wie zuvorkommend. Und ich merke, oh Mann, ich habe wieder versagt und ich werde fast erdrückt von diesem riesen Anspruch, die ganze Welt lieben zu müssen. Martin Luther wusste, die Freiheit von der Sorge um uns selbst und damit die Freiheit zur Nächstenliebe ist kein Besitz, den wir ein für alle Mal haben. Immer wieder versagen wir, fallen wir zurück in so eine Selbstbezogenheit. Und deswegen gehen wir, nachdem wir Montag bis Samstag in der Schule der Nächstenliebe waren, am Sonntag in den Gottesdienst. Denn wir müssen es einfach immer wieder hören. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Dir ist vergeben. Gott schenkt dir einen neuen Anfang. Und ich glaube, daraus erwächst dann wieder neu diese Freiheit, die Freiheit zur Nächstenliebe. Aus dieser Botschaft erwächst die Kraft, meine Mitmenschen zu sehen, aber nicht von jetzt auf gleich. Und bei Beziehungen ist es ganz ähnlich. Viele wissen, dass es wichtig ist, in guten Beziehungen zu leben und doch investieren wir sehr viel in Erfolg und Anerkennung und so weiter. Warum ist es so schwer zu verstehen und so leicht zu ignorieren? Ich glaube, wir Menschen wollen gerne schnelle Lösungen. Etwas, das wir um die Ecke kaufen können. So ein Medizin, die alles gut macht. Aber Beziehungen sind anders. Sie sind chaotisch, sie sind kompliziert. Beziehungen bleiben nie, wie sie sind. Sie verändern sich, je nachdem, wie wir sie pflegen. Und ich glaube, die grundlegendste unserer Beziehungen als Christinnen und Christen ist die Beziehung zu Gott. Und auch diese Beziehung, die bleibt nicht, wie sie ist. Auch sie lebt davon, dass wir sie pflegen. Und ich glaube, wer seine Beziehung zu Gott pflegt, wer immer wieder hört, dass er angenommen und beliebt, geliebt ist, dass er Gott nichts bringen muss, dass Gott für mich sorgt, der wird merken, wie diese Beziehung die Kraft entfaltet, meine Mitmenschen zu lieben. Es passiert nicht von heute auf morgen, sondern ein Leben lang. Und deswegen finde ich es treffend, was Martin Luther gesagt hat. Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Und, so ergänze ich, auf diesem Weg brauchen wir Freunde, die uns immer mal wieder zu Jesus tragen. Und Jesus wird uns die Kraft geben, dann auch unsere Mitmenschen zu tragen. Amen.